Ich habe damals dann bei der Elsa Mifroma in Estavayer die ersten 8 Monate verbracht. Und von Tag 1, das hat mich fasziniert. So diese Produkte, die wir da hergestellt haben, oder die Migros da herstellt, die berühren Millionen von Menschen jeden Tag. Und wenn du das Mokka-Joghurt anfasst, das heilige Ding von so vielen tausenden Konsumentinnen, darfst du nicht verändern. Und ja, dass du halt mit deinen Produkten Leute auf dem Teller begleitest, zu Hause, und Lebensmittel sind durchaus was Emotionales, Intimes. Das hat mich von Tag 1 fasziniert, ja.
Herzlich willkommen zu HSG Alumni, der Podcast mit Marlene Dietrich.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu der ersten Sonderfolge von HSG Alumni, der Podcast. Wir sind hier heute auf dem Start Summit und ich darf den frisch gekürten Founder of the Year begrüßen. Lieber Pascal Biri, vielen Dank, dass du hier bist.
Dankeschön.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser wirklich tollen Auszeichnung, die du gestern bekommen hast. Um das für unsere Hörerinnen und Hörer kurz einzuordnen, mit dem Founder of the Year Award werden Gründer von besonders innovativen, nachhaltigen und erfolgreichen Startups ausgezeichnet, so wie du auch, lieber Pascal, müsst ihr immer alle HSG-Alumni sein und auch das bist du. Du selbst hast nämlich vor 11 Jahren deinen Abschluss hier an der HSG gemacht und stehst jetzt als Gründer des Jahres hier wieder auf der Bühne. Wir wollen heute zusammen darüber sprechen, welche Stationen du auf deinem Weg gemacht hast und was du daraus auch gelernt hast. Nach deinem Business Administration Bachelor an der HSG hast du direkt den Master in Informations, Media und Technology Management angefangen. Und danach, dem Abschluss, bist du in die Lebensmittelbranche eingestiegen und hast bei verschiedenen Branchengrößen erste Arbeitserfahrung gesammelt. 2019 ging es dann los mit Planted, deinem eigenen Unternehmen mit 4 Co-Foundern, wenn ich das richtig recherchieren konnte. Und mittlerweile müssten eure veganen Produkte ja allen bekannt sein. Die sogenannten veganen Protein-Alternativen sind praktisch in jedem Supermarkt zu finden und machen meiner Meinung nach das Essen auch immer besser.
Das freut mich.
Und deshalb würde ich auch gleich mit der Frage anfangen, was ist dein Lieblingsessen?
Puh, ich bin relativ einfach gestrickt, wenn es um Essen geht. Ich mag sehr gerne auch einfach mal einen Teller Pasta oder so. Seitdem wir jetzt das Steak lanciert haben, kann ich es kaum erwarten, so ein Steak Efrit zu essen mit unserem Planted Steak. Da bin ich jetzt wirklich, wirklich so mega vorfreudig drauf. Weiß auch schon, welche Restaurants da für mich diesen Sommer oft besucht werden.
Das klingt ja richtig gut, aber das heißt, du ernährst dich auch vegetarisch oder vegan?
Meistens vegan, genau. Aber ich würde mich jetzt nicht, ich würde mich wahrscheinlich immer noch als Flexitarier bezeichnen. Ich finde so diese dogmatischen Ernährungseinstellungen. Es sind für mich jetzt nicht das Richtige. Ich würde jetzt nie ein Tier kaufen, aber ganz ausschließen würde ich es auch nicht.
Meistens sind die Extreme nicht die beste Wahl. Das ist, glaube ich, sowieso häufig irgendwie im Leben so. Und vegan ist ja doch ein Extrem.
Ja, es ist, glaube ich, sehr konsequent. Ich würde es nicht als extrem bezeichnen. Ich feiere jede vegane Person extrem ab. Sorry, wenn ich dir ins Wort falle.
Nein, alles gut.
Aber nee, extrem würde ich es nicht bezeichnen. Ist mega konsequent und eigentlich toll. Ja. Für die Person, für die Umwelt, für die Tiere. Ist nur toll. Ich glaube, ganz viele Leute schaffen es halt nicht wegen Kultur.
Mhm. Ja, auch verständlich. Aber da leistet ihr natürlich extrem gute Abhilfe. Und das ist ja auch ein super guter Dienst, den ihr da leistet für die Leute, die sich vegan ernähren wollen, aber trotzdem nicht auf ihr Steak verzichten können oder auch auf Schnitzelbrötchen, genau, oder einfach nicht drauf verzichten wollen, weil warum die Lebensqualität runterschrauben?
Ja, genau, und Essen ist auch so kulturell und wir haben uns so dran gewöhnt, es ist auch so mühsam, diese Diskussion zu führen mit so dogmatischen Fleischfressern, Tierfressern, irgendwie, ja, isst doch dein Schweinswürstchen echt, also es geht uns nur darum, eine geile Alternative oder bessere Alternative zu bauen. Wenn du sie nicht magst, dann kommst du halt ein Jahr wieder, wenn wir noch besser sind. Aber das Schöne ist, dass wir bei Planted irgendwie mit guten Produkten Konsumentinnen überzeugen dürfen und nicht irgendwie so die Force-Feeding will never work.
Was ist dein Lieblingsspruch? Ich höre immer ganz besonders gerne, du isst meinem Essen das Essen weg.
Ah, da gibt es übel Sachen auf Facebook jeweils, aber nicht mehr so meine Plattform.
Ja, die Freunde von meinen Eltern sind da ganz große Boomer, die sich immer freuen, wenn man dann mit der veganen Bratwurst ankommt.
Oh Mann, ey.
Du hast ja aber die Lebensmittelbranche ja doch auch ziemlich bewusst ausgesucht, wenn man sich so deine Arbeitserfahrung anschaut.
Sieht es vielleicht so aus, gell? Ja. Aber ich habe es gestern auch auf der Bühne gesagt beim Founder of the Year und ich meine das auch so. Also ich glaube, das Leben ist wirklich nie eine straight line. Man kann sich, ich glaube wirklich nicht, dass man sich das so ausmalen kann und so, das und das will ich jetzt genau. Die Wahrheit ist, ich habe mich während dem Master extrem für die Industrie interessiert. Hätte aber gerade so gut auch in einer anderen Industrie landen können. Mich hat mega fasziniert, gut ABC zu nehmen, Prozess 1, 2, 3 anzuwenden und was Besseres zu machen. Mhm. Was das Konsumentinnen glücklich macht oder halt den nächsten B2B-Konsumenten ermöglicht, was Besseres zu machen. Diese Fertigung und nicht nur einfach, blöde gesagt, Geld hin und her schieben oder Leute zu beraten. Also wirklich so das Hands-on, das hat mich fasziniert an der Industrie. Dass es die Lebensmittelindustrie war vielleicht ja, mega schnell mit dem Mikro geklappt damals. Super toll, bin mega dankbar. Und vielleicht war es auch ein bisschen so Schicksal, dass es dann Lebensmittel waren. Mein erster Ferienjob mit 12 oder 13 war da in der Bäckerei meines der Cousin meines Vaters. Da habe ich einen Sommer lang
Sandwiches fast in der Familie.
Nein, nicht in der direkten Familie. Mein Großvater war Bauer, aber ich glaube, mit Lebensmitteln hat man immer ein bisschen zu tun. Ne? Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es ein großes industrielles Thema war bei uns oder so.
Okay. Aber total spannender Sektor, in dem man irgendwie eintritt. Also mega. Da sind so viele Möglichkeiten.
Das hat mich von Tag 1 dann fasziniert. Ich habe damals dann bei der Elsa Mifroma in Estavayer die ersten 8 Monate verbracht, habe in Fribourg gelebt, durfte wieder mal ordentlich Französisch lernen, hilft dann auch im Leben, by the way, wenn man das mal macht. Und von Tag 1, das hat mich fasziniert, so diese Produkte, die wir da hergestellt haben, oder die Migros da herstellt, die berühren Millionen von Menschen jeden Tag. Und das ist so das mein eines Projekt war so Zuckerreduktion in Joghurts. Und wenn du das Mocha-Joghurt anfasst, das ist so das heilige Ding von so vielen tausenden Konsumentinnen. Das darfst du nicht verändern. Und ja, dass du halt mit deinen Produkten Leute auf dem Teller begleitest, zu Hause. Und Lebensmittel sind durchaus was Emotionales, Intimes. Das hat mich von Tag 1 fasziniert. Ja. Und das ist auch unbezahlbar, würde ich sagen, jetzt, wenn wir so unsere eigene Brand kreiert haben, unsere eigenen Produkte machen, dass wir, ja, wir sind echt irgendwie ein Teil von ganz, ganz vielen Menschen in ihrem Leben geworden. Und das ist ein, nicht nur ein Nebeneffekt, ich glaube, es ist ein schöner Haupteffekt von was wir machen.
Hat auch eine total große soziale Komponente eurer Arbeit dann. Also ihr müsst das scalen, wenn ich es upscalen könnt und der Preis sinkt, dann ist das natürlich für alle nett, aber vor allem für Leute, die vielleicht auch Fleischprodukte eigentlich kein Konsumgut ist, weil es zu teuer ist, aber dann die veganen Alternativprodukte niedriger sind im Preis, das dann eine Möglichkeit wird.
Ich freue mich total auf den Moment, wo wir wirklich günstiger werden als Fleisch. Ich weiß noch nicht, ob das in den nächsten Jahren passieren wird, was soll. Ja, das ist, glaube ich, so eine Frage zwischen, wo nehmen wir uns selber was weg, ohne mehr Leute anzusprechen. Mhm. Ganz generell können wir auch nicht den Verkaufspreis in der Schweiz direkt mitbestimmen. Das macht der Retail schon selber. Und da spielen halt dann so Dynamiken mit, wie wo ist der Private-Label-Bereich eines Retailers, wo setzen sie die Marken an und die setzen sie sicher nicht unter dem Private-Label an. Von dem her ist dann auch die Frage, wie viel gibst du. Und der Retailer streicht dann einfach in die eigene Tasche, ohne es weiterzugeben. Also da müssen wir noch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und vielleicht auch gewisse Linien machen oder Produkte, die wir anders pricen. Das durchaus, ja.
Aber dafür habt ihr ja zum Glück sehr kompetente und viele Menschen. Ihr habt ein mittlerweile sehr großes Team. Ihr seid unheimlich gewachsen in den letzten 5 Jahren. Ihr seid auch mittlerweile in diversen Ländern unterwegs und vor allem auch ein sehr junges Team. Das Durchschnittsalter ist mit 33 Jahren angegeben. Das ist ja wirklich noch ein sehr, sehr junges Team. Wie ist das, mit so jungen Leuten zusammenzuarbeiten?
Hält jung.
Er sitzt hier im Hoodie vor mir.
Ja, genau. Der Planted Hoodie, Klassiker. Ich weiß nicht, ob es jung sein müssen per se. Ich glaube, das sich durchaus auch ein bisschen. Wir sind auch fast 5 Jahre alt schon bei Planted. Wir wurden auch 5 Jahre älter. Aber schlussendlich willst du, also wir haben immer gesagt, wir hiren sicher nicht wegen Ernährungsgewohnheiten. Mhm. Was wir auch nicht wollen, ist nur auf den CV zu schauen, hat alles schon gemacht, okay, kann es bei uns auch, sondern eher for the Mindset. Hey, so eine gewisse Frustrationspotenzial braucht es, um bei einem Startup zu arbeiten, glaube ich, generell. Ist bei uns sicher nicht anders. Kann sehr, sehr lange Tage sein zum Teil. Und ja, schlussendlich muss das Team halt irgendwie auch gut zusammenpassen. Diversität war uns immer wichtig, auch im Alter. Nicht nur irgendwie Geschlechter oder Nationalitäten und Sprachen. Ja, dass es dann auf 33 rausläuft, coole Zahl.
Ja, voll. Aber da habt ihr mit Zürich natürlich auch einen super coolen Standort gewählt. Also da ist ja unheimlich viel los, auch viele Leute aus verschiedensten Bereichen, die sich immer wieder in Zürich treffen und so. Also wenn man in der Schweiz bleiben will, vermutlich die beste Stadt, um so ein Unternehmen aufzuziehen. Und
meinst du Zürich oder Kemptal? Nee, unsere Fabrik steht ja in Kemptal, die ist gerade im Winterthur und ich bin mega froh, sind wir da. Gab uns genug Platz zum Wachsen. Du weißt ja nie, ne? Du mietest dir den ersten Raum. Wir wussten so, wir brauchen 1500 bis 2000 Quadratmeter an so einen Shortlist gehabt, aus der ETH raus. Also wir konnten ja nicht ewig an der ETH bleiben und da produzieren. Haben aber durchaus unsere erste Million Umsatz aus der ETH rausgemacht. Da wirklich Produkte rausgeliefert. Das ist schon eine coole Geschichte, finde ich. Ja, dieses Kemptal, unser neues Zuhause, oder ja, jetzt seit 4 Jahren unser Zuhause, ist schon schön, wenn man so ein HQ aufbauen kann, ne, und auch weiter wachsen kann auf diesem Areal. Das könntest du nicht, wenn du mitten in der Stadt produzieren würdest und du weißt ja nicht, wie sich die Firma in 2, 3 Jahren weiterentwickelt, wo du welche Produktion bauen musst, welche Linie du dazu bauen willst, welche Prozesse du vielleicht insourcen, outsourcen magst. Das ist ein ständiger Prozess, alles im Wandel. Von dem her gibt uns das so die Flexibilität in Kemptal, was nice ist. Und im Ausland haben wir ja, das größte Team ist in Deutschland, wo wir fast 30 Menschen sind, Mitarbeiter. Ein Office in Berlin, aber auch viel, viel, viel Außendienst in allen Regionen des Landes.
Wie ist dieses Gefühl, wenn du reingehst in Kemptal, in den Industriepark und du siehst Planted und denkst so, da habe ich mit dran gearbeitet. Das ist irgendwie auch ein bisschen meins oder auch sehr viel mein Lebensprojekt. Mhm. Wie ist das für dich? Und vor allem, wenn du auch darauf zurückschaust, 2013 kommst du hier von der HSG, nicht so richtig, was bringt das Leben, was wird aus mir? Und jetzt so 10 Jahre später so ein Projekt in Gang gesetzt zu haben?
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu wenig Zeit zu reflektieren. Es ist dann einfach so, you go and you see the next thing. Du machst weiter. Ja, vielleicht ist das ein bisschen ein Ding, gell? Wir sind schnell gewachsen, wir machen viel und trotzdem denke ich immer wieder, boah, da haben wir eine Opportunität verpasst und da hätte es schneller gehen können. Und ja, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen typisch für einen Founder, dass du halt so wie das the next thing siehst und nicht dich ausruhst und sagst, so, boah, das ist jetzt unseres und so. Das. Mhm. Also wir sind stolz drauf, aber vor allem stolz bin ich auf die Menschen, die wir auf die Reise mitnehmen, also unseren eigenen Mitarbeiter, Team, aber dann auch irgendwie die Kunden, die uns kaufen und hoffentlich Freude haben.
Ja, auf jeden Fall und davon gehe ich auch aus. Und das ist aber, wenn man dein Leben so anschaut, auch sehr bezeichnend. Also es kamen ja schon Auszeichnungen und wir sind ein super erfolgreiches Unternehmen und du legst total viel Wert, auch immer dem Team zu danken und sagen, das ist gar nicht meine Arbeit unbedingt gewesen, sondern es ist ein Team-Project und Team-Effort gewesen. Eine große Wertschätzung für alle Leute, die da mitarbeiten.
Ich glaube, da darfst du die Diversität echt nicht unterschätzen. Das haben wir haben es aus Gründersicht, glaube ich, ungewollt gewollt. Wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber auch unterschiedliche Stärken. Aber wir haben uns immer darauf geeinigt, dass wir so einen sehr, sehr hohen Accountability und Trust haben, sehr direktes Feedback haben. Untereinander, haben das auch im Team implementiert, versucht zu implementieren. Und dass dein Job sich halt so schnell verändert, währenddem du wächst, ist ja nicht nur bei dir so, sondern bei allen Mitarbeitern auch. Und wenn du die vergisst, ey, dann fällt das alles auseinander. Mhm. Deshalb ist das wirklich ja, das was es zusammenhält schlussendlich. Es braucht sicher jemand, der vorne weg rennt oder mal eine Richtung versucht, der sich dann aber auch einholen lässt oder mal abbricht, merkt, hey, da entweder folgt niemand oder der Markt ist gar nicht da oder ich renne irgendwie völlig verzweifelt in die falsche Richtung. Mhm. Aber das machen wir, glaube ich, ganz gut so.
Mhm. Das wirkt von außen jedenfalls auch so. Aber wenn man immer nur so von hoch zu hoch kommt, spürst du da einen Druck, den du dir selber machst oder auch so von außen? Und vor allem auch jetzt, wo ihr ja auch Verantwortung übernehmen müsst für eure Angestellten, ist der da oder würdest du sagen, du gehst da immer noch sehr selbstsicher rein, das wird schon klappen und wird schon fliegen, wir sind gute Leute und haben eine gute Idee?
Es gab sicher auch Momente, wo man dann frustriert ist, weil gewisse Sachen nicht so klappen. Es ist ja nicht nur immer von hoch zu hoch zu hoch, sondern dazwischen liegen gewisse Täler. Sonst wäre es eben diese Straight Line, die es ganz sicher nicht ist. Und mega wichtig finde ich da, weil jeder hat solche Tiefs. Wenn das ganze Team gleichzeitig ein Tief hat, dann wäre es nicht gut. Aber zum Glück, glaube ich, von Gründerseite oder von Senior Management Seite, auch vom Team aus, gibt es immer jemanden, der, wenn er ein Tief hat, du weißt, wo du dich wieder aufstellen lassen kannst. Aber ich glaube, es ist menschlich, es ist auch für ein Unternehmen ganz normal, dass es eben nicht nur von hoch zu hoch zu hoch geht. Sonst hast du entweder deine Ziele falsch gesteckt oder I don't know, what company ever did that. Aber dass man das von außen so vielleicht wahrnehmen könnte, ja, fair.
Ja, total.
kann dich beruhigen, ist nicht so.
Und auch den Druck rausnehmen bei anderen Gründern, dass es durchaus normal ist, die Phasen zu haben, man muss sie überstehen, weitermachen und schauen, was weiter funktionieren kann.
Voll, und fokussiere dich auf was wichtig ist. Und ich glaube, das war bei mir immer der Kunde, weil ohne die gibt es keinen Grund, Pläne zu machen. Aber als Gründer, man hat so viele Ablenkungsmöglichkeiten. Ich glaube, es ist mega wichtig, zu fokussieren und zu grinden.
Mhm. Du hattest jetzt schon ein paar Mal von der Straight Line geredet, die du nicht hattest. Was war deine größte Kurve, die du genutzt hast, um eben keine Straight Line zu haben?
Ich weiß nicht, ob es die größte war, aber sie war damals, und ich glaube hier HSG-Alumni, wir haben so einen HSG-Bezug, oder? War schon ein einschneidendes Erlebnis oder so ein Wake-up-Call für mich, als ich das Assessment zweimal machen musste. In dem Moment ist es schlimm und denkst so, nein, alles verloren. Aber im Gegenteil, es war, glaube ich, gar nichts verloren. Neue Leute kennengelernt, alte beibehalten. Studentische Projekte sind weitergelaufen. Und ich glaube, das ist auch, was die HSG zum großen Teil ausmacht, was neben dem Curriculum passiert, auf dem Campus mit Studentinnen. Diese Energie irgendwie, die fand ich immer faszinierend und irgendwie so auch ein Push, der Passion zu folgen. Ich wusste, meine Passion wird nie Beratung oder Banking sein. Also ja, war es für mich auch ganz klar, halt das nicht zu machen. Aber ist ja egal, was es ist. Ich glaube, wichtig ist, dass du deiner Passion folgst und dass es daraus nicht immer eine Straight Line gibt. Hey, yeah, that's life.
So macht's Spaß.
Aber es macht alles Sinn. Irgendwie. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und das hat mir immer sehr, sehr geholfen.
Wie findet man seine Passion?
Mega individuell wahrscheinlich, oder? Ich mag Menschen. Ich mag aber auch eine Zukunft auf dem Planeten. Bin jetzt nicht der Oberwissenschaftler, aber ich glaube, man muss das auch nicht sein, um zu verstehen, was dieser Planet noch aushalten kann. Und ja, das irgendwie zusammenzubringen, könnte Politik sein, habe ich versucht. Ich habe mit 21 die grünliberale Partei in Luzern mitgegründet, aber dann gemerkt, dass es dauert ewig, bis die Politik schafft, was zu ändern. Zu viele Leute sind da, glaube ich, zu sehr fokussiert auf sich selber. Und ich finde so, jetzt mit Planted schaffen wir es, über ein Produkt halt eine Veränderung hinzukriegen, über Marktmechanismen, die mit denen wir mitspielen müssen, dürfen, und nicht irgendwie auf Regulatory zeigen und sagen, bitte schafft's, dass 20% weniger Tiere gegessen werden, das ist unser Job.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch genau so das Kumulative meines Weges wahrscheinlich bisher. Und deshalb macht es auch so viel Sinn und Spaß.
Mhm. Und also, wenn du jetzt aber so zurückguckst, welcher Moment war das, wo du gemerkt hast, das ist mein Weg, das ist mein Sinn?
Puh. Gibt es so einen pivotal Moment? Ich weiß es nicht. Ich kann mich erinnern, damals an der ETH stehen, zusammen mit Lukas, Erik, Chris, Judith war da auch. Und da haben andere Leute immer so gesagt, das macht der Typ da im Hemd, das ist ein HSGler und so. Und ich hatte damals wirklich immer Hemd an. Und das sah so seriös aus, was sie da gemacht haben. Aber für mich hat es immer total Sinn gemacht. Ich habe mich nie gefragt, ist es, na, wenn das nicht klappt, was machen wir dann?
Mhm.
Vielleicht war das der Moment, wo es in der Retro-Perspektive Sinn gemacht habe. Also es gab jetzt nicht so die eine Zugfahrt, wo ich gedacht habe, so, das machen wir jetzt die nächsten 10 Jahre.
Oder die Verkaufszahl oder sowas, wo du dachtest.
Nee, jeder, das ist, glaube ich, auch ein bisschen meine Schwäche. Ne? Jeder Deal ist dann cool und dann der nächste. Und das Team denkt so, hey, let's celebrate one. Aber nee, cool sind wir jetzt bei Edeka. Es gibt ja noch Rewe daneben und da gibt es einen ganzen Discount in Deutschland zum Beispiel. Ne? Und das gleiche in der Schweiz, so mit Coop gestartet, dann gibt es ganz viele Migros-Kinder. So, ja, wo ist denn Planted? Da muss ich jetzt zum Coop gehen. Und dann erreichst du halt diese Leute, indem du näher zu ihnen gehst. Also es gibt immer das Nächste. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Schwäche, so diese latente Unzufriedenheit. Aber pusht halt extrem.
Ja.
Und ich glaube, wenn man zulässt, dass das Team auch feiert, kann das auch motivieren.
Ja, totales Getriebensein zum nächsten Schritt.
Ja,
fällt es dir schwer, Pausen zu machen?
Mhm. Ich freue mich immer auf Pausen, auf ein schönes Weekend oder auf kurzen Urlaub. Dann ist es irgendwie keine. Also dann ist es irgendwie schon wieder am Rattern.
Ja.
Ja. Aber ist okay. Also so bin ich halt. Das ist gut so.
Ist das schon immer so? Weil ich habe immer das Gefühl, oder jetzt im Studium jedenfalls, ist es ja auch, also Wochenende ist ja auch nicht immer richtiges Wochenende, gerade Klausurenphasen. Da gibt es keinen Montag, Dienstag, da gibt es nur jeden Tag Lerntag. Mhm. Da ist der Unterschied egal. Und du bist dann relativ schnell ja auch, wie wir gesagt haben, schon ins Arbeitsleben gestartet und hast dann auch also einigermaßen kurz nach deinem Uni-Abschluss ein Unternehmen gegründet, jetzt sowieso wieder immer im Dauerlauf praktisch ein Unternehmen aufbauen. Hattest du mal so einen Moment Pause nach der Uni, reisen gegangen oder was man da so macht?
Voll. Ich habe meine Masterarbeit da auf dem Flughafen den Postschlitz runtergelassen und bin vor dem Job dann noch 2 Monate durch Asien getrampt. Ich habe viele Austauschsemester gemacht, von Südamerika über Kanada, während dem Master und dem Bachelor. Und habe das immer extrem genossen, dieses Aufschnappen von anderen Kulturen. Es gibt eine Welt da draußen. Ich glaube, in der Schweiz ist man manchmal da ein bisschen, es ist nicht die Realität für die Mehrheit der Menschen da draußen.
Ja.
Das habe ich immer sehr genossen, aber es war jetzt nicht einfach ein Reisen, um ja, irgendwie hedonistisch da was zu frönen, sondern ich habe immer versucht, Leute ihr Leben lokal zu verstehen, was dazu führen kann, dass man denkt so, lass uns doch das machen hier, lass uns das machen. Aber was ich glaube, dass wir nie unterschätzen, aber jetzt sind wir vielleicht im kulturellen Bereich, dass gewisse Sachen halt kulturell so sind, wie sie sind, auch gut so sind, wie sie, ja. Könntest du jetzt argumentieren, dass beim Essen, ne, Fleischkonsum ist so, ist kulturell und gut so. Kultur, aber da würde ich dagegen halten, dass sich halt in den letzten 40 Jahren das Ausmaß sich so crazy entwickelt hat, dass heute, und das meine ich echt ernst, dass weder der Sojafarmer noch der irgendwie die Schweine hält, noch der sie schlachtet, hat keiner Spaß dran, ganz ehrlich. Mhm. Und ja, da haben wir uns wahrscheinlich kulturell ein bisschen übernommen.
Mhm. Und das ist ja auf jeden Fall auch immer eine Weiterentwicklung möglich.
Definitiv,
die ihr halt einfach jetzt möglich macht mit euren Produkten. Alleine ist das halt ein bisschen schwierig, sich zu Hause sein Sojaschnitzel zusammen zu braten.
Genau, ich glaube, da versuchen wir es so convenient wie möglich zu machen, dass es den Leuten zu Hause einfach fällt.
Ja, und das ist es ja auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, du hast immer probiert, die Kulturen zu verstehen und rauszuwachsen und oder daran zu wachsen und euer Produkt ist ja mittlerweile auch auf dem europäischen Markt in verschiedensten Ländern.
Mhm.
zu erhalten. Ist es eine Idee, auch über den europäischen Markt hinauszuwachsen, oder ist das jetzt so eine Sache von Step by Step erstmal auf das Wichtige fokussieren, wir müssen hier wachsen und dann schauen wir, was kommt?
Idee ist es schon, aber ich glaube, es gibt so ein paar Reality-Checks. Ich habe auch das bei dem Mikro lernen dürfen, dass es halt strategisch wenig Sinn macht, mal einen Container nach Australien, mal einen Container nach Südafrika und Israel und weiß auch nicht, wohin zu schicken, um du, also baust vor Ort weder eine Brand, noch löst du irgendwie grundlegend ein Problem, sondern schließt höchstens kurz eine Regallücke und machst ein bisschen Umsatz. Aber ich glaube, das ist nicht nachhaltig. Deshalb, falls wir so einen Schritt machen, sicher mit einem Produktionsschritt in Mind. Aber es gibt noch so viel zu tun in Europa. Wir sind inzwischen in 7 Ländern mit eigenen Teams. Selbst wenn wir alles, das wir in der Schweiz produzieren, diese 15 Tonnen pro Tag, wenn wir das nur in der Schweiz verkaufen würden, wobei wir im Moment 80% auf 75% exportieren, selbst dann hätten wir nur 2% vom Schweizer Proteinmarkt. Es gibt noch so viel zu tun. Und deshalb glaube ich, was wir viel lieber machen müssen und auch, glaube ich, auch besser können, ist diesen ganzen Bereich von alternativen Proteinen nochmal den ganzen Kuchen wachsen zu lassen mit besseren Technologien. Deshalb auch dieses Steak jetzt, wo wir ganze Muskelstücke fermentieren lassen, die wir danach in Steak schneiden, oder wir könnten sie in Roastbeefs schneiden, oder aber einfach über einen Technologieschritt so gute Produkte zu machen, dass Leute, die jetzt noch skeptisch sind und vielleicht noch nicht abgeholt sind von unseren jetzigen Produkten, in die Kategorie kommen. Mhm. Und so diese Kategorie, sagen wir, von 2-10% der Konsumenten anwachsen lassen können, machen wir viel mehr Difference, als wenn wir jetzt einfach irgendwie noch 2% der Konsumenten in Australien versuchen zu erreichen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und da ist unser Fokus, dass das vielleicht dann irgendwann mal in einen anderen Kontinent führt. Why not?
Ja. Und dann auch nochmal die Reiseerfahrungen von damals gut sind, um die Kultur zu verstehen und zu wissen, was braucht es da, weil auch das ist ja unterschiedlich. Ja, und
gut auf die lokalen Konsumenten zu hören. Vielleicht genau. Ein Beispiel dazu, wir haben angefangen mit Chicken, ne? Und dann haben wir eine Gückeli-Marinade, das heißt so Hähnchen,
ah.
Oder Händel-Marinade, entwickelt mit Hiltl zusammen, dem ältesten vegetarischen Restaurant der Welt aus Zürich. Die haben uns da unterstützt. Und die schmeckt gut. Ne? Die kommt extrem gut an der Schweiz, hat gut funktioniert in Deutschland, funktioniert gut in Deutschland, heißt da Kräuter-Zitrone-Marinade. In Österreich, Italien hat der Kebab dann besser funktioniert. Und Frankreich, ja, dann kam ein sehr großes Unternehmen, Fleischunternehmen aus Frankreich auf uns zu und sagte so, hey, lass uns doch einfach unsere Expertise zum Verständnis vom französischen Markt und Konsumenten nehmen und geile Marinaden machen, die französischen Konsumenten lieben. Die nehmen unser Chicken, Natur, mischen die Marinaden dran und co-branded geht es dann ins französische Shelf. Und so können wir halt lokal die französischen Konsumenten so erreichen, wie sie es mögen, wie sie es kennen, mit einer trusted Brand und planted on top.
Mega, mega spannend. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Unsere Zeit ist schon praktisch vorbei. Das heißt, gibt es eine Zahl, die du mit der HSG verbindest?
Ich hatte ja so ein bisschen Zeit zu überlegen und ich weiß immer noch keine Zahl. Lass uns einfach 100 sagen.
Sehr gut.
Das hört sich so nach Vollgas an, oder?
Ja, 100% geben. Immer weiter, immer mehr. Und irgendwann 100% Marktanteil in der Schweiz.
Ja, vielleicht unrealistisch, aber okay.
Man muss sich die Stars. Genau. Hohe Ziele stecken und dann kann man etwas niedriger darunter immer noch zufrieden sein. Mega, mega schön, dass du hier warst. Das war ein total spannendes Gespräch mit dir und sehr erleuchtend. Und ich finde es schön, dass wir so viele tolle Abzweigungen genommen haben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir.
Ich freue mich sehr auf eure Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dem Gespräch, zum Veganismus, zum Vegetarismus, ob ihr mit Pascal zustimmen könnt oder ihm überhaupt nicht zustimmen könnt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail mit eurer Kritik und euren Anregungen an marlene.dietrich@student.unisg.ch. alle Informationen nochmal in der Infobox. Ich freue mich, von euch zu hören. Und schickt den Podcast doch gerne an eure Uni-Freunde und zeigt, wie man das vegane Proteingeschäft in der Schweiz revolutionieren kann. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf bald.